Domradio. Blick in die Bibel.
Woche für Woche schauen wir auf eine Textstelle und haben Expertinnen und Experten zum Gespräch eingeladen. Gemeinsam gucken wir, welche Botschaft dieser alte Text für uns heute hat. Ich bin Jan Hendrik, schön, dass ihr dabei seid. Ein frohes und gesegnetes Osterfest euch allen. Heute am Ostermontag beginnt eine neue Kalenderwoche und wir haben eine neue Gesprächspartnerin bei unserem Podcast Blick in die Bibel. Diesmal haben wir eine wirkliche Expertin. Miriam Pawlak ist seit dem vergangenen Jahr Bibelreferentin im Erzbistum Köln und arbeitet im Fachbereich Geistliches Leben, Bibel und Liturgie hier im Erzbischöflichen Generalvikariat. Herzlich willkommen, Frau Pawlak.
Hallo.
Was genau sind denn Ihre Aufgaben als Bibelreferentin?
Ja, die sind sehr vielfältig tatsächlich. Also ich beschäftige mich vor allen Dingen mit biblischen Texten und das in unterschiedlichen Kontexten mit unterschiedlichen Menschen. Das heißt, wir bieten ganz klassische Kursformate an, in denen es erstmal so um Bibellektüre, Bibelverständnis und Auslegung geht. Aber wir sind zum Beispiel auch dabei, wenn es um Lektorenschulungen geht oder die Aus- und Fortbildung für Wortgottesfeierleitungen.
Und die Institution, wo Sie da sind, nennt sich Erzbischöfliche Bibel- und Liturgieschule. Das klingt jetzt so ein wenig nach Schule mit Pausenhof, Schulferien und so weiter. Ich vermute, das ist es jetzt eher nicht. Was verbirgt sich hinter der Erzbischöflichen Bibel- und Liturgieschule?
Ja, der Name ist wirklich Institution, deswegen heißt die Marke auch noch so. Wir sind aber ganz normal angeschlossen einem Fachbereich bzw. einem übergeordneten Bereich, nämlich Glaubensorte und Verkündigung. Und ja, es ist ein sehr schönes kleines Gebäude, in dem wir sitzen, wo unser Seminarraum und unsere Bibliothek aufzufinden sind. Aber ja, natürlich, also schon ein Innenhof, der auch relativ schön blüht, wenn es gerade schönes Wetter ist. Aber eben kein Pausenhof. Es ist keine Schule im eigentlichen Sinne, sondern wir versuchen natürlich unter diesem Begriff beides miteinander zu verknüpfen, sprich Tradition und auch neue Formate.
Schule ist ja auch so eine Art Schule fürs Leben und jetzt gerade so um Ostern rum, wenn alles blüht und so weiter, ist wahrscheinlich auch Ihr Pausenhof in Anführungsstrichen wahrscheinlich auch ein schöner Rückzugsort für zwischendurch, oder?
Ja, tatsächlich ist es relativ still. Also obwohl wir so zentral am Kölner Hauptbahnhof positioniert sind, kann man ab und an auch eine Tasse Kaffee oder Tee dort genießen. Das stimmt.
Mehr über Ihre Arbeit, aber auch natürlich über Ihr persönliches Interesse am Buch der Bücher, das werden wir in den nächsten Tagen erfahren. Wir werden uns ja ohnehin jeden Tag über eine Bibelstelle unterhalten. Nämlich den jeweiligen Evangeliumstext aus der Heiligen Messe. In dieser Woche ist der auferstandene Jesus die Hauptperson. Er erscheint allen möglichen Leuten und gibt sich ihnen auf unterschiedliche Weise zu erkennen. Heute sind es die beiden Jünger von Emmaus. Hören wir dazu die Stelle aus dem Lukasevangelium, Kapitel 24, die Verse 13 bis 35.
Aus dem Lukasevangelium. Am ersten Tag der Woche waren zwei von den Jüngern Jesu auf dem Weg in ein Dorf namens Emmaus, das 60 Stadien von Jerusalem entfernt ist. Sie sprachen miteinander über all das, was sich ereignet hatte. Und es geschah. Während sie redeten und ihre Gedanken austauschten, kam Jesus selbst hinzu und ging mit ihnen. Doch ihre Augen waren gehalten, so dass sie ihn nicht erkannten. Er fragte sie: Was sind das für Dinge, über die ihr auf eurem Weg miteinander redet? Da blieben sie traurig stehen, und der eine von ihnen, er hieß Kleopas, antwortete ihm: Bist du so fremd in Jerusalem, dass du als einziger nicht weißt, was an diesen Tagen dort geschehen ist? Er fragte sie: Was denn? Sie antworteten ihm: Das mit Jesus aus Nazareth. Er war ein Prophet, mächtig in Tat und Wort vor Gott und dem ganzen Volk. Doch unsere Hohepriester und Führer haben ihn zum Tod verurteilen und ans Kreuz schlagen lassen. Wir aber hatten gehofft, dass er der sei, der Israel erlösen werde. Und dazu ist heute schon der dritte Tag, seitdem das alles geschehen ist. Doch auch einige Frauen aus unserem Kreis haben uns in große Aufregung versetzt. Sie waren in der Frühe beim Grab, fanden aber seinen Leichnam nicht. Als sie zurückkamen, erzählten sie, es seien ihnen Engel erschienen und hätten gesagt, er lebe. Einige von uns gingen dann zum Grab und fanden alles so, wie die Frauen gesagt hatten. Ihn selbst aber sahen sie nicht. Da sagte er zu ihnen: Ihr Unverständigen, deren Herz zu träge ist, um alles zu glauben, was die Propheten gesagt haben, Musste nicht der Christus das erleiden und so in seine Herrlichkeit gelangen? Und er legte ihnen dar, ausgehend von Mose und allen Propheten, was in der gesamten Schrift über ihn geschrieben steht. So erreichten sie das Dorf, zu dem sie unterwegs waren. Jesus tat, als wolle er weitergehen, aber sie drängten ihn und sagten: Bleibe bei uns, denn es wird Abend, der Tag hat sich schon geneigt. Da ging er mit hinein, um bei ihnen zu bleiben. Und es geschah, als er mit ihnen bei Tisch war, nahm er das Brot, sprach den Lobpreis, brach es und gab es ihnen. Da wurden ihre Augen aufgetan und sie erkannten ihn. Und er entschwand ihren Blicken. Und sie sagten zueinander: Brannte nicht unser Herz in uns, als er unterwegs mit uns redete und uns den Sinn der Schriften eröffnete? Noch in derselben Stunde brachen sie auf und kehrten nach Jerusalem zurück, und sie fanden die Elf und die mit ihnen versammelt waren. Diese sagten: Der Herr ist wirklich auferstanden und ist dem Simon erschienen. Da erzählten auch sie, was sie unterwegs erlebt und wie sie ihn erkannt hatten, als er das Brot brach.
Sehr bekannter Text im Kontext des Osterfestes, nämlich Jesus begegnet den beiden Jüngern von Emmaus. Aus dem Lukasevangelium, 24. Kapitel, die Verse 13 bis 25. Frau Pawlak, warum erkennen denn die Jünger Jesus gerade beim Brotbrechen?
Also bei Lukas ist aber tatsächlich die gesamte Abfolge des Weges spannend und auch sehr wichtig für die Theologie des Weges. Deswegen müssen wir da nochmal genauer hingucken. Also er geht ja mit den Jüngern gemeinsam ein Stück des Weges, hört ihnen zu, lässt sie also erstmal ihre Perspektive der Ereignisse erzählen. Also er geht mit, dann erschließt er ihnen die Schrift, ja, also hier bahnt sich ja sowas wie ein Gottesdienst durch das gesprochene und ausgelegte Wort der Propheten und der Tora an. Und dann bleibt Jesus beim Mahl, betet, dankt Gott und segnet dann das Brot. Also der Einfachheit halber gibt es erstmal nur Brot, das er ja schon ganz häufig geteilt hat. Und ja, besonders ganz bewusst natürlich beim letzten Abendmahl. Und das ist das Erkennungszeichen, das Jesus ja selber schon zuvor als solches qualifiziert hat. Also als Erinnerung und nun aber auch als Vergegenwärtigung.
Sie haben gerade schon gesagt, Gottesdienst. Das ist ja praktisch so, wie bei uns heute so ein Gottesdienst abläuft.
Ja, genau.
Wir hören aus der Schrift, jemand erklärt uns, was das bedeutet, und dann Brot brechen, Abendmahl feiern. Und jetzt sprechen Sie plötzlich von der Gegenwart. Das heißt, Jesus ist wirklich da. Also ist das praktisch so eine Art vorweggenommene Eucharistiefeier?
Also ein bisschen kann man das sagen. Das ist die Tendenz. Das ist ja auch heute noch die Zeichenhandlung, also das Brechen des Brotes als eben Höhepunkt der Eucharistiefeier, sprich der Danksagung. Daher kommt ja auch das Wort. Und genau daran erkennen wir ja, dass Jesus auch zu uns kommt, gekommen ist, um zu bleiben.
Jetzt sind wir genau mit ihm ja an der richtigen Person. Sie sind die Expertin dafür. Auch uns fällt es ja manchmal ein bisschen schwer, so die Bibelstellen zu verstehen, die man im Gottesdienst hört. Den Jüngern geht es ja genauso. Die verstehen auch nicht, was das soll. Und jetzt erklärt Jesus anhand der Propheten und was auch immer von der Notwendigkeit von seinem Leiden und Sterben. Wie lässt sich das denn als diese Begründung, dass es notwendig war, dass Jesus gekreuzigt werden musste, sterben musste und auferstanden ist, in die heutige Sprache versetzen?
Ja, also das ist ganz menschlich, das sehen wir auch an dieser Erzählung mit den Jüngern, die ja auch sonst völlig unbekannt bleiben, dass wir auch heute das tiefste Geheimnis unseres Glaubens gar nicht bis ins Detail hinein verstehen können. Und ich glaube, das müssen wir auch nicht. Aber ohne den Tod Jesu können wir ja auch die Auferstehung nicht begreifen, denn so sehr wir uns als Menschen anstrengen, wir sind ja leider alle Sünder und fehlbar und erlösungsbedürftig. Und eben durch das Leben, Leiden und den Tod Jesu Christi, mit dem wir ja dann auch zur Auferstehung gelangen, das sagt auch schon Paulus, das gehört zum sogenannten Heilswillen Gottes. Also der ja darin besteht, die Menschen zu retten und aus ihrer Bedürftigkeit herauszuholen.
Also ganz verkürzt zu sagen, Auferstehung geht nicht am Kreuz vorbei, es geht nur über das Kreuz.
Genau, Auferstehung geht nur durch den Tod, durch das Kreuz hindurch. Und um es nochmal mit Lukas selbst zu sagen, der Menschensohn ist ja gekommen, um zu retten, was verloren ist. Und das zeigt er auch nochmal hier an der Stelle.
Warum musste Jesus sterben? Vom tieferen Sinn seines Leidens und seiner Auferstehung handelt das heutige Evangelium. Und morgen wechseln wir die Szene und sind wieder mit den Frauen am leeren Grab. Frau Pawlak, ganz herzlichen Dank für heute, für Ihre Erläuterung und bis morgen dann. Der Blick in die Bibel, immer montags bis samstags hier auf domradio.de.